Ich mache ja hier im Podcast seit Jahren meine Auf das Leben Episoden, wo ich quasi ein Braindump mache, während ich hier im Kölner Süden am Rhein spazieren gehe. Und in der letzten Auf das Leben habe ich viel über Strategie und Zukunft und Wirtschaft und das große Ganze geredet. Und das fand Bernd Gerob so spannend, dass er mich in seinen Podcast zum Interview eingeladen hat. Die Aufzeichnung dazu hat er mir zur Verfügung gestellt, damit ihr es euch auch gern anhören könnt. Und so wünsche ich euch viel Spaß beim Reinhören in das Gespräch bei Bernd Gerob. Willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, der Podcast für Freiberufler und Solopreneure. On air seit 2014. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Unternehmer, Investor und Bestsellerautor. Ich zeige dir Strategien, Tipps und Impulse, wie du rauskommst aus dem goldenen Zeit gegen Geldhamsterrad, ohne auf dein gewohntes Einkommen zu verzichten, sodass du mehr Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben.
Hallo Mike. Wir sind heute zusammen und wollen uns unterhalten über die vielfältigen Herausforderungen und Lösungen, die wir momentan sehen, im KMU-Bereich hier in Deutschland. Die ganze Sache hat ja eigentlich damit angefangen, dass du in deiner Podcast-Folge eine Folge gemacht hast, ich glaube, du nennst die Auf das Leben, wo du am Rhein entlang spazierst und dort deine Gedanken über die Weltlage, über dein Geschäft, über dich zum Besten nimmst. Es ist immer so, ich weiß nicht, alle 6, 8 Wochen, glaube ich, machst du das. Da war eine Sache dabei, wo du gesagt hast, dass du versuchst, immer mehr die Sachen hier aus Europa zu machen. Also auch die ganze Software, die man sonst normalerweise nutzt, vielleicht eher was Europäisches zu nutzen. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, was sich da genau tut bei dir.
Gerne. Also, was ich mache, nenne ich Braindump. Das heißt, ich spaziere hier im Kölner Süden am Rheinwiesen oder am Rhein diesmal lang und spreche einfach so in das Mikrofon, was mir gerade so in den Sinn kommt. Und da ging es halt auch viel um diesen Umbruch und Europa und was passiert da eigentlich und so weiter. Und da habe ich auch so ein bisschen reflektiert, die Situation, die ich erlebe, weil ich viel mit USA zu tun habe, aus dem Moment letztes Jahr im November. Hintergrund ist der, ich bin 2 Jahre lang in einem nicht ganz günstigen US-amerikanischen Programm drin. Ja, da zahle ich $12,000 im Jahr für.
Also ein Mentoring-Programm für Mentoring-Programm,
Online-Unternehmer, Jeff Walker, großer Name. Kenne ich schon ewig. Viele Dinge damals auch schon im Ingenieurbüro umgesetzt von dem. So, und das war auch wirklich nochmal ein Sprung nach vorne, als ich das gemacht habe. Das Programm ist super. Und dann habe ich aber den November erlebt, wo die Wahl dann am Ende an Trump ging. Und ich hatte gemerkt, dass bei mir im Kopf plötzlich so ein Shift einsetzte. Und ich denke so, okay, der hat ja alles gewonnen. Der hat ja nicht nur das Weiße Haus gewonnen, der hat ja auch noch das Repräsentantenhaus gewonnen und der hat den Popular Vote. Also der hat wirklich die echte Mehrheit. Ja, das ist ja dieses amerikanische komische System da. Und der hat wirklich, also wirklich die Mehrheit der Amerikaner haben ihn gewählt. Und das, was Trump vertritt, ist so komplett konträr zu meinen unternehmerischen Werten. Mhm. Und plötzlich saß ich da und dachte so, okay, die haben ja da regelmäßige Zoom-Meetings und wir gehen tief, also machen unternehmerisch tief die Motorhaube auf und gucken rein. Ich muss jetzt mal rein statistisch davon ausgehen, dass 50% dieser Leute, die in den Live-Zoom-Calls sitzen, vermutlich MAGA-Leute sind, also Trump-Wähler.
Ja.
Und dann vermutlich auch eine ähnliche unternehmerische, wirtschaftliche Einstellung haben. Und ich unfassbar wenig Bock habe, dann überhaupt noch über ein Sterbenswörtchen über mein Business zu erzählen, geschweige denn eine Motorhaube aufzumachen. Mhm. Und aus dieser Situation heraus habe ich dann damals entschieden, okay, weißt du was, ich mache jetzt auch keinen großen Aufwasch mit, das ist halt meine eigene Einstellung. Ich gehe hin und sage, weißt du was, ich beende dieses Programm. So. Mhm. Was für mich aber nicht mehr als ein Gedanke war. Ich habe dann denen da Bescheid gesagt, habe gesagt, das Programm, das läuft noch bis Mai 25. Ich würde entweder gar nicht mehr vorbeikommen oder früher aussteigen oder so. Ich habe ja grundsätzlich nichts gegen Amerika oder Amerikaner. Ja, ich habe nur gesagt, ich habe keinen Bock mehr in diesen Situationen, das Innerste meines Geschäftsmodells zu öffnen, wenn ich nicht weiß, ob auf der anderen Seite in diesen 25, 30 Teilnehmer-Calls die Hälfte Trumps Weltbild besser finden. Mhm. So weit, so gut. Und dann ging ich aber auch damit einher, dass Zoom angefangen hat, das hat jetzt gar nichts mit der ganzen Geschichte zu tun, ihr Tool zu verschlimmbessern. Weißt du, ich bin damals 2007, nee, 2017 bin ich damals von GoToMeeting zu Zoom gewechselt und ich war unfassbar glücklich, weil GoToMeeting war jahrelang, also seit 2010 ungefähr, für mich das Tool der Wahl, um Online-Meetings zu halten, Online-Calls zu machen und so weiter. Und GoToMeeting meinte unbedingt, sie werden die coolsten und müssten jetzt unbedingt eine Company-Suite werden, bauten da alle möglichen Balkone an und es wird immer schlimmer. Und das Kernfeature, du und ich treffen uns online, haben guten Ton und haben ein gutes Bild, das war überhaupt nicht mehr der primäre Fokus. Und dann wurden sie auch noch teurer. Und dann kam Zoom um die Ecke und sagte, wir machen genau das, gutes Bild, guter Ton und alles relativ okay, günstig vom Preis. Den gleichen Move macht gerade Zoom. Ja, dann haben sie eine Kalenderfunktion eingebaut, die hat mir hier auf meiner Seite plötzlich meine Regelmeeting-Links geschrottet. Ja, dann bauen sie da Whiteboards ein und Cloud-Funktionen und ich so, Zoom, das will ich alles nicht. Ja, ich will einfach nur ein funktionierendes Online-Meeting-Tool, wo ich auch gerne gutes Geld für ausgebe. Naja, wie gesagt, hatte gar nichts damit zu tun, aber mit diesem ganzen Zoom, also mit dem Trump-Thema zu tun, aber mit diesem ganzen Zoom-Temtam kam bei mir dazu, ich nutze sehr viel schon immer auch Webinare. Und auch an der Ecke ist Zoom aktiv geworden und nennt das Ganze jetzt Event. Das ist nämlich jetzt eine Plattform für Leute, die große Online-Events machen wollen. Ich so, nein, ich bin kein Konferenzveranstalter, ich will keine große Online-Events, ich will auch keinen Ticketverkauf haben. Ich will eine Webinar-Software. Einfach, die nur funktioniert, wo Leute sich anmelden können, die funktioniert. Was haben sie gemacht? Die Anmeldeseite ist nicht mal mehr responsive. Das heißt, wenn ich ein Zoom-Webinar angelegt habe und du bist mit dem Handy draufgegangen, da fehlten komplett die ganzen Felder, wo man seinen Namen einträgt. Da muss man erstmal scrollen. Wie viele Leute scrollen wirklich auf dem Handy runter, wenn die sich mal zwischen Tür und Angel bei einem Webinar anmelden? Denke ich,
also sind ich 20 verstehe, du hast keinen Spaß mehr an dieser Software.
Nein, gar nicht. So. Das war aber, wie gesagt, das war für mich so ein Thema, ja, wo dachte ich, okay, da muss ich voran. Also das geht ja gar nicht. So, und dann habe ich geguckt, was gibt es für Alternativen. Und klar, man kennt so die anderen großen Webinar-Anbieter, aber die gehen meistens auch sehr schwer, schon lange in diesen Corporate. Es gab ja auch GoToWebinar, das habe ich auch damals genutzt.
Das sind auch alles amerikanische.
Auch amerikanisch, auch nicht mehr nutzbar. Und plötzlich bin ich über etwas gestolpert, das nannte sich WebinarGeek. Und da war ich sehr neugierig, weil die gibt es schon seit 10 Jahren. Die habe ich bis dato noch nie vorher gehört. Und was noch viel spannender ist, die sitzen in den Niederlanden. Die sitzen von uns beiden hier eine gute Stunde Autofahrt weg. Mhm. Und das Ding ist gut. Also das Ding ist richtig gut. Das Ding ist viel besser. Ich teste jetzt seit 4 Monaten damit rum und denke mir so, oh mein Gott, warum habe ich Jahre in Zoom-Webinar verschwendet für Dinge, die einfach da nicht funktioniert haben und die jetzt so, und damit war mein Neugier geweckt und damit kam das, was du sagtest oder was du in der Podcast-Episode gehört hast. Und ich dachte so, Moment, vielleicht gibt's in Europa ja wirklich gute Lösungen, die mindestens mal genauso gut sind wie das, was wir an Tech-Stack so seit 15 Jahren als Online-Unternehmer so vor uns hertreiben.
Vielleicht sollten wir dazu sagen, wir machen jetzt hier keine Werbung in dieser Art. Es geht nichts. Wir werden nicht dafür bezahlt oder sonst was, ne? Das ist ganz wichtig.
Genau, das ist also ich habe keinen Deal mit irgendwelchen Software-Tool-Anbietern. So, und dann auf jeden Fall habe ich gedacht, oh, das ist spannend. Gibt es in Europa Lösungen, die sind vielleicht genauso gut, die kosten das Gleiche und haben den Charme, sie sind in Europa. Und dass Dinge in Europa sind, glaube ich, ist jetzt spätestens seit Februar 2025 einigen von uns sehr bewusst geworden, dass das ein kluger Schachzug ist. Mhm. Weil da ist etwas weggebrochen, was Verlässlichkeit anging auf der amerikanischen Seite und dementsprechend ist es immer noch nicht mein primärer Fokus. Ich habe das jetzt nicht als meine heilige Mission erkoren, aber für mich ist es immer so der Punkt, wenn ich über irgendwas stolper, was ich in meinem Business nutze, gucke ich, gibt es da eine europäische Alternative, was kostet das, was kann die? Und so bin ich zum Beispiel letztens über ein Tool gestolpert, das habe ich ja dem Alex dann empfohlen, das nennt sich Metricool, das ist so eine Social-Media-Planungs-Tool, Software, ja, vergleichbar mit Hotsuite.
Hootsuite, glaube ich, heißt das. So.
Ja, kann mehr, kostet nur einen Bruchteil.
Also wenn jetzt
in Spanien.
Wenn ich es richtig verstehe, deine Tendenz, du testest momentan viel aus, um Alternativen zu amerikanischen Produkten im Softwarebereich zu bekommen. Was ich nachvollziehen kann, was ich auch gut finde und unterstütze, mir fällt es bei manchen Sachen sehr schwer zu switchen, weil ich nicht diese extrem schlechten Erfahrungen bisher gemacht habe wie du. Das heißt, never change a running system ist bei mir momentan noch eher die Herangehensweise. Die Schwierigkeit, die ich auch noch zusätzlich sehe, ist, dass wir ja alle auf einem Betriebssystem rumhängen, ob das von Apple oder von Microsoft kommt. Da sind wir bei über 90% wahrscheinlich 98% aller Systeme in allen Unternehmen in Deutschland basieren auf einer amerikanischen Lösung. Es gibt Open Source, aber das nutzen die allerwenigsten, so wie ich das. Wie siehst du das?
Ja, das ist ein Dilemma. Ich meine, ich habe jetzt hier, ich bin nicht da zu sagen, okay, jeder muss und alle auf 100% raus aus den amerikanischen Produkten. Es sind Dinge wie zum Beispiel Microsoft und Microsoft Office, gerade bei KMU, da bauen ganze Geschäftsmodelle, Prozesse und alles drauf. Und das ist schwierig, da auch Alternativen zu finden, weil ich meine, sagen wir ganz ehrlich, was ist denn eine adäquate Alternative zu Microsoft und Microsoft Office? Ja, da reden wir über Google Workplace.
Ja, vom so, Regen in die Traufe.
Ja, haben wir ja richtig gewonnen. Ja, oder wo gehen wir dann hin? Ja, dann könnte man mal über so Open Source nachdenken. Ja, gibt es. Es gibt doch wirklich Open Source Suiten. Ja, ehrlich Leute, das ist nicht nutzbar. Das ist, also ich komme ja selber als Systemingenieur mit Software-Background aus der Szene. Da sind Dinge bei, wo ich denke so, ja, jetzt habe ich den großen Vorteil, ich war nie so tief drin in dem ganzen Thema Microsoft und Office und Exchange und all die ganzen Dinge, die 365 und so weiter. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine, ich sag mal, halbwegs vergleichbare, für mich nutzbare Alternative. Es nennt sich Stackfield, kommt aus Deutschland, ne, macht ähnliche Dinge wie Microsoft 365. Aber eben halt auch nicht alles. Und ganz ehrlich, Leute, so nahtlos verzahnt, wie Microsoft das hat, hat das Stackfield halt auch nicht. Ne? Und das ist bezahltes Tool, was ich da nutze. Bei mir ist immer so eine Überlegung, was habe ich, was kann ich mit relativ wenig Aufwand vielleicht switchen?
Mhm.
Ich habe aber nicht den Anspruch, hier zu sagen, hier, ich räume jetzt alles raus, was irgendwie ist.
Sprechen wir mal darüber, insgesamt, wo die Reise eigentlich hingeht, jetzt auf einer höheren Ebene, wenn wir uns anschauen, was momentan in USA sich verändert. Der ganze Welthandel ändert sich. Wir haben es als KMUler mit vielfältigen Herausforderungen zu tun. Wir brauchten das jetzt nicht eigentlich noch, diese Veränderungen mit Zöllen und allem. Wir haben genügend mit Bürokratie, Regulatorik, Digitalisierung, Demografiewandel, wirtschaftliche Unsicherheit und zu tun. Was ich sehe, ist teilweise auch wirklich ein, wie der Hase, der sich nicht mehr bewegt und vor der Schlange und Angst hat. Das sehe ich in manchen Bereichen. Das ist natürlich nicht hilfreich, sich so zu verhalten. Deswegen fand ich das sehr charmant, dass du gesagt hast, da, wo ich was verändern kann, da verändere ich was in diese Richtung. Was glaubst du, wo geht die Reise hin in diesen ganzen Bereichen?
Also es gibt aus meiner Sicht so ein paar Trends, die schon immer ein bisschen da waren, aber nie so wirklich bisher Schwung genommen haben. Und ein Trend, und das ist etwas, was jetzt sehr, sehr massiv hier zu sehen ist, ist, ich glaube, wir sind an einem Punkt, dass Europa erwachsen wird. Wir sind an einem Punkt, wo wir als Europäer überlegen müssen, wer wir eigentlich sind und wo wir hin können. Weil wir sind, und das dürfen wir mal uns auch bewusst machen, die letzte verbliebene große Demokratie in dieser Welt, Europa. Und wir sind vor allem, und das ist etwas, was auch noch dazu kommt, und das ist oftmals, ne, das wird häufig ganz nach hinten geschoben in den Diskussionen, wir sind eine unfassbar große Wirtschaftsmacht. In Europa leben mehr Menschen als in den USA. Und wir sind, wenn wir jetzt nur Deutschland nehmen, Deutschland ist die drittstärkste Wirtschaftsmacht. Vor uns ist nur noch China und USA. Ja, das heißt, so klein sind allein nur wir Deutschland nicht. Jetzt nimmst du dazu die Franzosen, die Spanier, die Italiener, die nordischen Länder, Polen, große regionale Wirtschaftsmacht. So dieses Bild, was so hieß, diese Gruppe der Willigen. Ja, wenn wir die zusammennehmen, dann können wir was kamellen. Ganz ehrlich. Ja, das ist so. Und das sollten wir uns bewusst machen. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch mittlerweile passiert.
Ich würde da vielleicht ein bisschen Salz reinstreuen, weil du weißt ja, ich war in Indien und Indien ist auch eine große Demokratie, nicht vielleicht ganz so wie uns, aber 1,3 Milliarden Menschen leben da. Die Leute, die ich da kennengelernt hatte, ich hatte das in einer anderen Podcast-Folge schon mal besprochen, hochmotiviert, lernbereit, wissbegierig, da redet keiner von einer Vier-Tage-Woche oder sowas. Wenn ich jetzt auch nur einen kleinen Bereich davon gefunden habe, aber wenn da auch nur ein kleiner Bereich von den 1,3 Milliarden ist, da wird mir schon ein bisschen Angst und Bang, wenn wir auf dem Weltmarkt mit denen konkurrieren, die rüberkommen jetzt, also ich habe dann ein ganz anderes Bild als das, was ich vor 20 Jahren hatte, wo ich schon mal mit Indien zu tun hatte. Da ist sich richtig was getan. Das passiert in anderen Ländern auch. Und dann muss ich schon sagen, da müssen wir hier mal ein bisschen mit dem Läppchen beigehen in Deutschland. Da muss was passieren. Und zwar von der Einstellung der Leute her. Dieses Unternehmertum, wenn ich mir anschaue, die Statistiken zeigen, dass es immer weniger Unternehmer in Deutschland gibt, das ist fatal in einer solchen Situation. Oder siehst du das anders?
Ah, ich glaube, das Bild hat viele Seiten, was du beschrieben hast. Ja, ich bin bei dir. Gerade aufstrebende Nationen, die haben natürlich nochmal eine ganz andere grundsätzliche Einstellung, ne, sich reinzuhängen. Ja. Und ich bin bei dir, ne, nicht alles ist Gold, was glänzt, auch in Europa nicht, auch in Deutschland nicht. Und viele Dinge sind ja auch oft schon angesprochen worden. Was ich aber glaube, was sich insgesamt verändern wird, ist etwas anderes. Ich bin seit 2 Jahren auf Blue Sky. Ne? Für mich ist Blue Sky, das ist so wie Twitter früher. Ne? Da habe ich mir so einen schönen grünen Garten im Internet angelegt, ne? Folge da Leuten, die beispielsweise folge ich da Neuseeländern, die einfach Fotos aus Neuseeland posten. Weißt du, da gibt es mal ein Foto von Auckland oder ein Foto von irgendeinem Strand, ja, oder es ist irgendwie eine ganz unfassbar schlimme Sache in Neuseeland passiert. Ein Auto ist mit 3 Schafen zusammengestoßen, das Auto kaputt, die Schafe sind heile. Ja, das sind dann so Nachrichten. Und dann, ich habe mir das so eingerichtet, dass da auch diesen ganzen Wahnsinn, der uns auf uns einprasselt täglich an Nachrichten, auch ausgeblendet wird. Ne? So, das heißt, ich habe mir so einen schönen Garten, grünen Garten, da kann ich dann hinspazieren. Da ist auch kein Algorithmus, der mich da reinsaugt und ich nach 2 Stunden wieder denke so, oh mein Gott, wo ist die Zeit geblieben? Da bin ich so eine Stunde, scroll da so durch, guck da so rein, denk so, ach schön. Und da hat sich was verändert seit einem halben Jahr. Und das ist wirklich spannend. In Neuseeland wird darüber diskutiert, ob die nicht zusammen mit Australien und Kanada der EU beitreten. Ernsthaft. Wir sehen das auch an anderen Stellen. Und dann komme ich nämlich zu dem Indien-Thema. Ich glaube, da werden sich jetzt Wirtschaftsströme verändern. Da werden andere Partnerschaften. Ja, also eine Sache, wo ich bei dir bin, Indien und genauso wie andere, ich meine das Beispiel Neuseeland, Australien, Kanada zeigt es ja auf, ich sag mal, ein verlässlicher wirtschaftlicher Handelspartner mit einem ausreichend großen Volumen und einer stabilen Wirtschaftsstruktur, was wir in Europa sind, ist attraktiv.
Ja.
Vor allem sehr attraktiv im Vergleich zu dem, was gerade die USA abbildet. Und ich glaube, da wird Indien auch mit Sicherheit seinen Weg gehen. Ich bin bei dir, das wird uns wiederum auch pushen müssen. Auch wir müssen über unsere Geschäftsmodelle nachdenken, über die grundsätzliche Einstellung, wie gehen wir die Dinge an. Aber ich bin da positiv. Also das ist für mich etwas, was durchaus passieren wird. Vielleicht nicht mit allen. Vielleicht werden dann auch halt so Orbans mal einfach mal rausgetreten aus der EU. Da muss das halt auch mal sein. Ja, ist so. Ja, also das ist dann das. Ne? Also ich habe da keine Angst vor der Zukunft. Ne? Russland ist sowieso extremst schwach militärisch und auch wirtschaftlich uninteressant. USA fällt weg. Wer bleibt noch? Ja, China, Europa, Asien, die ganze asiatische Welt. Da machen wir halt Business. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel einen sehr spannenden Artikel letzte Woche gelesen. Aufgrund dieser ganzen Gemengelage und dieser Unsicherheiten hat VW jetzt entschieden, ihr Werk, was sie eigentlich ursprünglich in den USA planen wollten, nach Brasilien zu verlegen und den südamerikanischen Markt zu bedienen, weil der ist, ne, was man über die Zunge zergehen, Südamerika ist wirtschaftlich sicherer von Investitionsentscheidungen her gesehen, gerade als die USA. Ja? Also das sind so Dinge, wo ich glaube, da werden sich viele, viele Sachen ins Positive verändern, was aber bedeutet, dass wir uns in Europa das bewusst machen müssen. Ne?
Also ich fasse nochmal zusammen, du siehst die Situation sehr positiv in dieser Veränderung, weil sich ganz andere Möglichkeiten ergeben. Wie das also so ist, immer Risiko und Chance. Geht doch nochmal ein bisschen mehr auf die Chance ein, die gerade ein KMUler jetzt hat in dieser Situation. Wie siehst du das?
Also ich finde es immer spannend, solche großen Umbrüche, die existieren und die es ja auch in der Geschichte schon gab. Ich lese gerade ein Buch von Ray Dalio, Changing World Order, sehr empfehlenswertes Buch. Er guckt ja auf 1500 Jahre zurück, wie sich Weltmächte verschoben haben und was das auch wirtschaftlich bedeutet. Es sind 2 Dinge immer als Muster abzusehen. Damit brechen Chancen auf. Ja, das heißt, wir haben Chancen, wir können Dinge plötzlich jetzt anders machen. Ne? Also wer hätte sich denn vorstellen können, dass wir ernsthaft vor noch 12, 15 Monaten darüber geredet, dass 2x5 Milliarden Euro locker gemacht werden für die Bundeswehr und für die Infrastruktur in Deutschland.
500 Milliarden.
500 Milliarden, Entschuldigung, habe ich ja ein paar Nullen vergessen. Ja, so, Das hört sich jetzt nach unfassbar viel Geld an, ja. Aber bei einer Verschuldungsquote von 0,6% verändert sich diese Quote auf 0,64%. So, ja. Die anderen Länder um uns herum haben alle aufgeatmet, weil Frankreich ist über 100% Verschuldungsquote, ein paar andere auch. Und wir Deutschen können gerade, ne? Also, und da entsteht viel, ja. Ich sehe jetzt gerade auch zum Beispiel einen riesen Umschwung von, da ich ja ursprünglich aus der Automobilentwicklung komme, ist mal ewig her, 25 Jahre. Aber ich habe trotzdem natürlich noch Kontakte. Die gehen jetzt rüber und arbeiten im Rüstungssegment. Das heißt, die eigentlich so, ich sag mal in Anführungsstrichen ein bisschen böse, bis vor 2 Jahren Schmuddelbranche, ja, okay, ich baue lieber keine Waffen, ja, ist jetzt mittlerweile ein sehr attraktiver Arbeitgeber. Rheinmetall hat Continental angeboten, wenn Continental Produktionsstandorte zumachen will, ist bitte vorher Rheinmetall zu sagen, sie würden die dann inklusive Mitarbeiter übernehmen. Also da entstehen durch solche Verschiebungen, entstehen wieder Nischen, entstehen wieder Möglichkeiten und da können wir reingehen. Ja, da können wir gerade, das ist das Schöne, was wir als KMU haben, von Solopreneur bis, ich sag mal, 50, 100 Mitarbeiter, so diese Größenordnung. Wir sind alle noch sehr flexible U-Boote. Ja,
ja,
und wir können sehr schnell in Nischen oder in Märkte reingehen, die Chancen bieten, wo wir mit unserer Expertise einen hohen Nutzen bieten können, wo wir einfach schnell sind oder einfach extrem gut sind oder ne, auch, also ich glaube, dass wir eine Sache nie machen werden können hier in Deutschland oder Europa, die günstigsten in der Produktion müssen wir nicht. Wir können auch in eine andere Richtung stehen. Es gibt ja verschiedene Strategien, Geschäftsmodelle zu denken und immer der günstigste am Markt zu sein, ist nicht immer die beste Strategie für uns mit unserem Background und unserer Infrastruktur. Ja.
Also ich kann das nur unterstreichen. Ich finde es deswegen so spannend, weil wenn man als Kleiner, egal ob man jetzt so ein 3-4-Mann-Laden ist wie ich oder ob man einen 20-50-Mann-Laden hat, wie du sagst, man ist viel schneller in den Veränderungen als die Großen. Und das gibt natürlich Riesenchancen, wenn man sagt, jetzt schaue ich mir mal andere Länder an, ob man da nicht kooperieren kann, ob man Services oder Produkte nicht in den Ländern anbietet, selbst als Kleiner. Und wie gesagt, bei mir hat das jetzt mit Indien angefangen. Wir gehen jetzt ins Englischsprachige mit unserem Leadership Crashkurs. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe da schon ein paar andere Kontakte, wo sich da einiges ergibt. Also das kann ich nur unterstreichen. Da hast du recht zu schauen, wo geht es hin? Wir haben eigentlich keine schlechte Ausgangsbasis, was das angeht.
Und da bringst du mich gerade auf den Punkt. Das fällt mir gerade ein, wo wir beiden darüber reden. Kannst du dich noch erinnern, dass wir beiden uns vor 2 Jahren darüber unterhalten hast, wie geil es ist, wenn wir es hingehen ins Internationale und dann sitzen wir in New York, machen Hörertreffen. Und heute reden wir darüber, dass du Business mit Indien machst. Dass du gerade im Gespräch bist mit Saudi-Arabien. Ja, auch du hast die Chancen gesehen und wahrgenommen. Und andere sind auf dich zugekommen, haben gesagt, da gucke ich doch lieber in Europa nach einem Leadership-Experten und nicht in die USA.
Ja,
ja. Was möglicherweise ja auch so ein Aspekt gewesen sein kann der letzten Monate.
Ja.
Und das ist das, wo du selber ein Beispiel bist, in der Praxis. Ja, wo du plötzlich dein Geschäft, vielleicht nicht strategisch geplant, aber es hat sich halt ergeben, jetzt von ich gehe mal in die USA mal irgendwann, mache mich international in diese Richtung auf den Weg, hin zu, ach, Indien ist auch ganz schön und Saudi-Arabien, das macht auch Spaß.
Ja. Ja, auch in Europa hast du sehr viel Englischsprachige, selbst wenn es nicht Native Speaker sind. Also und dann hast du Südafrika, Australien, der ganze in Asien, Südostasien ist hochspannend. Also da gibt es genügend Möglichkeiten. Da freue ich mich auch drauf.
Das wird cool. Und das sind die Chancen. Und das ist das, was wir uns wieder bewusst werden lassen dürfen. Ja, auf der einen Seite, wir hatten das angesprochen, gibt es Lösungen in Europa, die genauso gut sind oder sogar besser als das, weil das ist ja, also die Amerikaner sind sehr gut im Vermarkten ihrer eigenen Produkte. Das heißt ja noch lange nicht, dass das die besten sind oder die günstigsten. Ja, wir Europäer verstecken uns da häufig auch. Und ich weiß, das ist, dass ich jetzt so über mit wachem Auge da durch die Online-Digital-Welt wandel und das plötzlich sehe und denke so, guck mal, Metricool, guck mal, Webinar-Gigs, guck mal dies, guck mal das. Denke so, krass, die gibt's aber auch schon alle seit 10 Jahren. Also es ist jetzt nichts, was gestern erst als Startup gestartet wird. Ne? Ja. Und ich glaube, da dürfen wir uns bewusst sein, dass wir auf der einen Seite eine riesengroße Chance haben in Europa als Europa und aber auch in der Welt als Europa. Das heißt, sowohl im wir gehen in den Handel mit Asien beispielsweise, aber genauso auch andersrum. Ja, also auch Kanada ist hoch interessiert an einer Zusammenarbeit. Ja, wir erleben das gerade. Die von der Leyen war doch jetzt gerade in Indien, der Söder war in Indien. Kanada hatte auf der, wie heißt es hier, auf der Messe in Hannover, auf Hannover-Messe.
Hannover-Messe,
ja. Hannover heißt Hannover-Messe, ne? So, war Kanada quasi großes Hauptgastland, weißt du so, also es passiert in die Richtung gerade viel und solche Phasen, solche Umbrüche machen Möglichkeiten auf. Und das ist etwas, was wir uns unbedingt im Kopf halten müssen.
Dann würde ich sagen, beschließen wir das mit diesem Aussprache, dass wir sagen, ja, es verändert sich sehr viel. Wir sollten aber nicht wie der Hase vor der Schlange sitzen und oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern wir sollten die Möglichkeiten sehen, die sich uns da gerade auftun. Und das sind viele Sachen. Von daher, wir wollen ja, dass eine positive Strahlung da ausgeht, trotz vieler Herausforderungen, die wir haben. Von daher, vielen, vielen Dank, Mike. Hat mir viel Spaß gemacht, sich mal so in dieser Art in einem Podcast mit dir auszutauschen.
Sehr gerne, Bert. Immer wieder eine Freude, eine Ehre. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mache dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach auf Abonnieren in der Podcast-App und du verpasst keine Episode mehr. Und wenn du jemanden kennst, für den der Podcast ein wertvoller Input darstellt, dann würde es mich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode im Lifestyle Entrepreneur, on air seit 2014. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.